Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Theresa Nehm.
Du hast schon mal deine Identität geändert, da bin ich mir ziemlich sicher. Das mag jetzt nach Agentenfilmen klingen, aber das geht schneller, als du denkst. Maxim zum Beispiel, mit dem ich in diesem Podcast spreche, er hat 10 Jahre lang auf seiner eigenen Hip-Hop-Party aufgelegt, gerne mal vor 10.000 Leuten, also so ein richtig schöner Abriss. Und dann kam der Umbruch.
Im Club, ich habe mich dann irgendwie teilweise sehr alt gefühlt. Also jetzt auf Hochzeiten ist einfach, es ist viel flüssiger, weil man, ja, man ist halt mit den Leuten größtenteils in einem Alter.
Ja, richtig gehört. Maxim ist jetzt Hochzeits-DJ und das auch noch total gerne. Und in diesem Podcast sprechen wir über Selbstfindung und warum wir uns verändern. Beruflich, im Wesen oder auch im sozialen Umfeld. Und wir lassen uns das einordnen von einem Psychologen. Aber zunächst ist hier Linus. Linus ist Blogger und Buchhändler und vor 2 Jahren hat er entschieden, dass er ab sofort Transmann ist und Linus heißt. Linus, was war das für ein Moment, als du beschlossen hast, ich bin jetzt Transmann?
Es fing alles so ein bisschen an im Sommer 2017, als ich einen Text veröffentlicht habe, wo ich damals noch darüber geschrieben habe, ich bin eine lesbische Frau. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen erzählt, ich hasse es, geschminkt zu werden und ich hasse Make-up und ich trage gerne Jungsklamotten schon als Kind und ich war nie so wie alle anderen Mädchen. Und dann habe ich darunter so Kommentare bekommen von Leuten, die gesagt haben, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du ein Transmann bist? Und dann dachte ich so, stimmt, das ist ja eigentlich wirklich so das, was ich mir schon immer gewünscht habe oder was immer so in meinem Hinterkopf war und wo ich immer dachte, das darf ich nicht oder das kann ich nicht sein oder das ist mir quasi nicht erlaubt. Und da setzte das quasi so ein, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht stimmt es wirklich und vielleicht möchte ich das sein. Und dann kam einfach eins nach dem anderen und dann habe ich mich damals im Oktober 2017 dann geoutet als Transmann.
Okay, also von Sommer bis Oktober,
genau.
War eigentlich ein
das war
kurzer
dann einfach,
Prozess, oder?
Ja, also ich hatte schon immer so Momente, wo ich irgendwie, also ich habe, als ich 16 war, das Tagebuch von einem Transmann gelesen und habe ständig gedacht, das möchte ich auch oder das wünsche ich mir oder das bin ich. Und ich hatte aber nie so den Moment, wo ich gedacht habe, ich traue mich, das auch zu sein oder ich traue mich, diesen Weg auch zu gehen, weil das kostet ja auch unglaublich viel Kraft, sich irgendwie hinzustellen und zu sagen, ich bin ein Mann, ich möchte anders angesprochen werden. Und ich hatte, glaube ich, einfach Angst, dass Leute dann so etwas sagen wie, du spinnst doch oder du kannst das nicht sein oder du bist doch eine Frau. Und deshalb, glaube ich, war es halt wirklich schon ein jahrelanger Prozess, aber es ging dann relativ schnell von dem Moment, wo ich es wirklich konkret überlegt habe, zu dem Moment, wo ich mich dann geoutet habe.
Und was war das für ein Moment im Oktober, wo dann die ganze Angst weggefallen ist vielleicht?
Ich stand im Starbucks im Frankfurter Hauptbahnhof und habe einen Kaffee bestellt und dann wurde ich gefragt, welchen Namen der Barista auf den Becher schreiben soll. Und dann habe ich gesagt, Linus. Und das hatte ich mir auch vorher nicht überlegt oder so. Also ich hatte auch jetzt keinen langen Namensfindungsprozess oder so, sondern ich habe in dieser Sekunde einfach beschlossen, ich sage diesen Namen, der sich richtig anfühlt. Und habe es dann gesagt. Und dann habe ich ein Foto von diesem Becher gemacht und habe den auf Facebook gestellt und habe sowas geschrieben wie, was für ein Gefühl, endlich den Namen zu sagen, der sich schon immer richtig angefühlt hat. Und habe es gepostet und ja, das war quasi so dann mein Coming Out.
Und du hast nie lange über den Namen nachgedacht?
Nee, gar nicht.
Das war in dem Moment, ich heiße jetzt Linus.
Ich habe dann erst später mal nachgegoogelt auf diesen Namensseiten und habe dann rausgefunden, dass die wortwörtliche Bedeutung der Jammerer ist. Was ich so ein bisschen, naja, finde.
Bereust du jetzt die Wahl?
Nee, aber ich habe tatsächlich so ab und an Momente, wo mir Männernamen über den Weg laufen, wo ich denke so, oh shit, hätte ich das vorher gewusst, da hätte ich mich eben nochmal anders entschieden. Aber so alles in allem mag ich meinen Namen sehr gerne. Und ich kann quasi immer, wenn Leute sagen, du hast einen schönen Namen, sagen, ja, habe ich mir selber ausgesucht.
Das stimmt, das ist wirklich sehr toll. Linus, du hast da ja schon einen krassen Identitätswechsel vollzogen und dich dafür entschieden. Wie haben da eigentlich deine Freundinnen und Freunde drauf reagiert?
Bei mir war das so, dass ich quasi vor meinem Coming Out wirklich so kein großes soziales Umfeld hatte. Also ich hatte eben Freunde im Internet, aber ich hatte erst seit kurzer Zeit in der Stadt gewohnt, wo ich damals gelebt habe und mein Umfeld war irgendwie relativ begrenzt, was, glaube ich, halt auch einfach damit zu tun hatte, dass ich mich nie wirklich wohlgefühlt habe in meiner Haut und irgendwie nie wirklich ich selbst war. Und wie soll man dann quasi irgendwie für andere Menschen interessant werden, wenn man sich selber nicht mal irgendwie mag oder interessant findet? Und dann habe ich mich ja im Internet geoutet und da haben die meisten Freundinnen irgendwie positiv reagiert und unterstützend. Und dann ist mir, glaube ich, zugute gekommen, dass ich dann 3 Wochen nach meinem Coming-out mit 2 Koffern nach Berlin gezogen bin und hier einen neuen Job in einer Buchhandlung angefangen habe. Und da haben mich dann alle einfach als Linus kennengelernt und kannten mich quasi gar nicht anders. Und das hat, glaube ich, so eine ganz große Rolle gespielt, weil ich glaube, für viele Menschen, die mich so aus meinem nächsten Umfeld schon länger kennen, ist das irgendwie schwierig, wenn man noch so ein Bild von diesem alten Menschen vor Augen hat und ja, die Identität des alten Menschen, das quasi immer so gegeneinander aufwiegt. Und ich glaube, für alle Menschen, die mich neu nur als Linus kennengelernt haben, war das halt total unproblematisch.
Und gab es trotzdem hier und da vielleicht nochmal Probleme auch mit der Familie oder so, dass dann noch der alte Name kam oder sie gesagt wurde?
Das ist ganz lustig, weil ich habe ja in der Buchhandlung als Linus angefangen,
ja,
aber es war für die meisten unglaublich schwierig, das richtige Pronomen zu sagen. Mhm. Also es ist ganz oft vorgekommen, dass irgendwie zum Beispiel mein Chef damals oder Kolleginnen oder auch Kundinnen sowas gesagt haben wie sie oder meine Kollegin packt es eben ein und so weiter. Und das war für mich schon immer damals so ein, ja, so ein kleiner Stich einfach, weil ich gemerkt habe, so mein Name wird respektiert, aber das gewählte Pronomen irgendwie nicht, weil ich halt nicht so aussehe, wie sich die meisten Menschen einen Mann vorstellen. Und deshalb fällt es, glaube ich, unheimlich vielen Menschen schwer, dann auch wenn ich quasi sage, ich bin Linus, dann auch mich wirklich so als Mann zu akzeptieren. Ich hatte auch mal eine ganz lustige Situation, wo mich jemand gefragt hat, wie heiße ich denn? Da habe ich gesagt, Linus. Und dann hat er gesagt, oh, das ist aber ein ungewöhnlicher Frauenname. Und
hast du gesagt, ja, das stimmt.
Ja, habe ich mir selber ausgesucht. Ja, also das sind einfach Barrieren in den Köpfen von Menschen. Und ja.
Ich meine, für dich war das ja ein riesiger Schritt, ne? Ja. Zu sagen, ich bin jetzt Linus. Damit hast du das besiegelt, dass du dich fürs Trans-Mann-Dasein entschieden hast. Das war eine Veränderung und ein Wechsel. Was hast du denn noch alles gemacht? Ich sehe da jetzt zum Beispiel einen Bart, der da wächst.
Ja, der wächst seit ein paar Monaten, also seit Januar, so fleißig vor sich hin. Also es ist auch schon so, dass ich den ab und an rasieren muss, damit es nicht unangenehm wird. Also ich habe, als ich nach Berlin gekommen bin, mir relativ schnell eine Therapeutin gesucht und habe von der ein Indikationsschreiben bekommen. Und damit kann ich dann quasi weiter zum Endokrinologen gehen, der mir dann Hormone gibt. Und seit Februar 2018 nehme ich also Testosteron. Und das heißt, ich kriege alle 11 Wochen eine Spritze Testosteron in den Hintern. Das ist immer, also in den Gesäßmuskel, um es korrekt zu sagen. Das ist,
es
mal
ist recht, schon der Hintern, das kannst
genau,
du nicht so sagen.
Das ist schon recht unangenehm, aber es ist irgendwie, es ist es ja auch wert. Also ich wünsche mir diese ganzen Veränderungen und dann halte ich diese Spritze immer ganz gut aus. Und dadurch ist zum Beispiel meine Stimme einfach tiefer geworden, der Bart ist gewachsen. Und das hat mir ganz doll dabei geholfen, dass ich auch richtig angesprochen werde. Also ich kann sagen, so seit ich diesen Bart habe, ist es mir, glaube ich, nur ein einziges Mal passiert, jetzt in den letzten 6 Monaten, dass jemand irgendwie mich fälschlicherweise so als Frau gelesen hat.
Und fühlst du dich jetzt auch körperlich mehr als Linus durch die Veränderung?
Also ich glaube, diese Veränderungen helfen mir auf jeden Fall, meinen Körper besser anzunehmen und mich darin wohler zu fühlen. Und es ist quasi noch nicht ganz perfekt und so, wie ich es mir wünsche. Und ich habe zum Beispiel nächste Woche jetzt ein Vorgespräch für eine Brustentfernung, weil das auch noch ein Schritt ist, den ich anstrebe, um mich dann, glaube ich, so endgültig wohlzufühlen. Aber ich fühle mich auf jeden Fall immer wohler und ja, einfach auch immer besser mit mir selbst.
Ich habe auf deinem Instagram-Kanal eine Aktstudie von dir gesehen, eine Nackt-Aktstudie.
Ja, ja, ja.
Fand ich ganz spannend, weil du auch geschrieben hast, dass du da stolz drauf bist. Es ist halt, ich sag's jetzt mal so, man sieht einen Frauenkörper und dann einen Männerkopf drauf.
Ja, ich finde das ganz spannend, diesen Begriff Frauenkörper, weil ich glaube, ich habe das auch lange so gedacht, aber ich finde es, wenn man einfach quasi von Körpern spricht, also ich habe männliche Brüste, eine männliche Vulva, einen Männerkörper, der halt bestimmte Merkmale hat, die man, glaube ich, lange mit Frauen assoziiert hat. Als ich mich geoutet habe, hatte ich das Gefühl, ich muss sofort eine OP haben, ich muss sofort die Brüste loswerden, damit ich endlich als Mann akzeptiert werde. Und jetzt so nach 2 Jahren sage ich so, so sehe ich aus, so bin ich und so bin ich als Mann. Und das war irgendwie so ein ganz langer Schritt, dass ich davon weggekommen bin, dass ich mir irgendwas wünsche, um akzeptiert zu werden, sondern einfach sage, ich bin so und ich hoffe, ich kann so angenommen werden.
Durch die Hormone und die OP wird sich das ja trotzdem alles noch mehr verändern, ne?
Ja, also durch die OP wird sich ja auf jeden Fall etwas verändern, weil ich dann meine Brüste nicht mehr habe. Ja. Das ist einfach etwas, was ich mir sehr wünsche. Ich sage immer ganz gerne, dass ich meinen Körper so modifiziere, dass ich mich wohlfühle. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht irgendetwas zu machen, um gesellschaftlich akzeptiert zu werden oder irgendwie angenommen zu werden von anderen, weil da läuft man, glaube ich, Gefahr, dass es schief geht. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich häufig schwierig finde, dass zum Beispiel viele Menschen sagen so, oh, viele Transmenschen bereuen ja ihre OPs. Und ich finde, dabei darf nicht vergessen werden, so, wann bereuen Transmenschen ihre Operationen und warum lassen sie sich operieren? Ich glaube, viele lassen sich aufgrund eines gesellschaftlichen Drucks operieren, aufgrund gesellschaftlicher Erwartungen. Und dann müssen sie feststellen, dass sie danach vielleicht immer noch nicht akzeptiert werden. Also weder vom Umfeld noch von der Familie noch vielleicht vom Arbeitgeber. Mhm. Und das sorgt dann natürlich schon irgendwie für Verzweiflung, Enttäuschung. Und ich glaube so, da ist es für uns als Gesellschaft wichtig, dass wir da so unsere Perspektive so ein bisschen erweitern einfach und das einfach ein bisschen so flexibler fassen, was wir uns unter Männern und Frauen vorstellen.
Gibt es etwas von deiner, ich nenne es jetzt mal die alte Identität, was du vielleicht abgelegt hast, was dir manchmal fehlt?
Oh Gott, einfach auch so klassische Klischees, wo ich mich dann auch selber ärgere. Ich habe früher immer gerne die Flow gelesen und denke jetzt manchmal selber total bekloppt, oh, ich kann doch jetzt nicht so eine Frauenzeitschrift
lesen. Warum denn nicht? Lese es doch, wenn sie dir gefällt.
Eben, ich weiß. Und ich hatte mal im Buchladen, hatte ich mal einen Kunden, der gesagt hat, er möchte die Flow, auch wenn er das falsche Geschlecht für diese Zeitung hat.
Oh,
und dann habe ich damals noch gedacht so, oh nein, das darf doch jeder lesen. Aber ich habe auch selber so, ich habe jetzt zum Beispiel, vor ein paar Wochen habe ich mir zum ersten Mal die Nägel lackiert. Was ich übrigens früher nie gemacht habe, aber wo ich jetzt einfach so das Bedürfnis hatte, das mal auszuprobieren, weil ich Lust drauf hatte und weil es mir gefällt. Und da erstmal so diese Scham ablegen musste, dass das so ein Frauending ist irgendwie. Oder dass ich mich selber unglaubwürdig mache, wenn ich sage, ich bin ein Transmann, aber hier sind meine lackierten Nägel.
Also hast du eigentlich auch so ein bisschen Klischees im Kopf?
Aber die,
ne,
hat doch jeder irgendwie, oder?
Wahrscheinlich,
also wahrscheinlich, ja, hat jeder, glaube ich, so eine Schere im Kopf, was ist irgendwie erlaubt und was ordnet man bestimmten Geschlechtern zu. Überhaupt, dass man so Sachen sagt wie Herrenhemd oder Damenhose. Ich glaube, es gibt unheimlich viele so geschlechtergetrennte Bereiche in unserer Gesellschaft. Und es gibt auch immer noch Sachen, die ich mir quasi nicht erlaube, weil es so Geschlechtertrennung gibt. Also ich habe zum Beispiel Angst davor, ins Fitnessstudio zu gehen, weil ich nicht weiß, in welche Umkleide dürfte ich gehen. Würde ich quasi überhaupt in die Frauenumkleide gehen wollen? Was würden die zu jemandem sagen mit so einer Stimme und dem Bart? Was würden die Herren zu mir sagen? Das sind schon so Orte, wo ich Angst habe, hinzugehen.
Ah, das kann ich verstehen. Ich glaube, mir würde es auch so gehen. Das verunsichert halt einfach. Ne?
Ja.
Man weiß es einfach nicht.
Genau, man weiß es einfach nicht. Und oder auch schwimmen gehen.
Hm.
Also ich möchte ja nicht im Badeanzug schwimmen gehen. Und das sind so Orte, die ich nicht aufsuchen kann und wo ich einfach hoffe, dass ich sie irgendwann in Zukunft wieder aufsuchen kann.
Wo willst du mit deinem Identitätswechsel denn noch hin? Was ist so dein Ziel?
Ja, schwierige Frage. Wo will ich noch hin? Ich glaube, ich möchte am liebsten noch mehr zu mir selbst, mich selber annehmen, mich selber akzeptieren können, potenziell vielleicht irgendwann so weit sein, dass ich sage, ich lasse noch einen anderen Menschen in mein Leben. Ich finde einen Partner, eine Partnerin.
Würdest du sagen, dass du jetzt geselliger bist, weil du dich mehr bei dir selbst schon fühlst, weil du gesagt hast, vorher hattest du jetzt nicht so viele Freunde, jetzt bist du nach Berlin gekommen, hast dich als Linus vorgestellt. Gehst du da auch anders in der Öffentlichkeit um? Also bist du jetzt geselliger, weil du mehr bei dir bist?
Ja, sowas wie Smalltalk oder sich mit fremden Menschen unterhalten oder irgendwo anrufen, das war unglaublich schwierig. Das waren Hürden, die ich wirklich nicht überwinden konnte. Und das war wie, als hätte sich so ein Schalter umgelegt, als ich mein Coming-out hatte, dass ich Sachen mache und Dinge hinkriege, die ich mir vorher nie habe vorstellen können, einfach im sozialen Bereich. Also, dass ich Freundschaften habe, dass ich Menschen anrufen kann, dass Menschen mich mögen und gerne Zeit mit mir verbringen. Das ist irgendwie etwas, was ich mir lange nicht habe vorstellen können.
Und jetzt hat er sogar mit uns gesprochen. Linus Giese war bei uns im Studio und hat von seinem Identitätswandel gesprochen. Er ist Transmann und wird vielleicht sogar die Brüste operativ entfernen lassen. Und über seinen Wandel schreibt Linus übrigens auch auf seinem Blog buzzaldrins.de.
Deutschlandfunk Nova.
Maxim mag Hip-Hop und legt auch noch gerne auf. Also was macht er? Startet ein Projekt, das heißt I Am Hip-Hop. Das ist eine Partyreihe und man merkt, Maxim identifiziert sich wirklich damit, wenn er sagt, I Am Hip-Hop ist diese Reihe. Und dann legt er erstmal auf als DJ MXM ungefähr 10 Jahre lang einmal die Woche in Hip-Hop-Clubs und macht ihnen auch Spaß und dann hört er auf. ist raus aus der Clubszene und legt nur noch auf Hochzeiten auf. So, also es ist in Sachen Imagewandel einmal komplett um 180 Grad gedreht. Maxim, warum hast du dich gegen die Clubszene entschieden?
Dafür müsste ich, glaube ich, ein bisschen weiter zurückgreifen. Und zwar 2016 habe ich mein Studium beendet und 2017 war dann mein erstes Jahr Vollzeit selbstständig. Da war das halt so, dass ich sehr viel ausprobiert habe in dem Jahr. Ich habe Partys veranstaltet, ich habe in Clubs aufgelegt, ich habe auf Hochzeiten aufgelegt, ich habe Konzerte veranstaltet, um einfach mal zu schauen, was ist das Interessanteste für mich. Nach dem Jahr stand für mich dann fest, dass ich ein bisschen was streichen muss oder nicht mehr so viel parallel machen kann.
Weil es halt einfach Energie zieht, ne? Man, gerade wenn man ja auflegt, ja. Ist nicht so mit Schlafen dann.
Ja gut, das hat sich nicht wirklich verändert, muss ich ehrlich sagen. Okay. Also viel mehr geschlafen wird auch nicht.
Warum hast du keinen Bock mehr auf Club?
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich das größtenteils fertig gespielt habe. Ich habe dann schon zu dem Zeitpunkt 10 Jahre in Clubs gespielt und ich habe dann nicht mehr so die große Weiterentwicklung gesehen. Und das war einfach auch von der Wahrnehmung schwierig, weil ich sag mal, wenn man gut in Clubs spielen will und gut gebucht sein will, ist es nicht gerade förderlich, auf Hochzeiten zu spielen, weil das von Clubs als uncool teilweise gesehen wird. Und wenn die Anfragen irgendwie kommen und die Leute sagen, ja, spielst du eigentlich auch bei Hochzeiten, dann ist das halt problematisch so in der Wahrnehmung, ja.
Okay, also musstest du dich einfach entscheiden, ob du das eine oder das andere machst?
Ich musste mich nicht entscheiden, aber ich hatte das Gefühl, dass ich mich entscheiden muss.
War es ein emotionaler Abschied von der Clubszene?
Die Entscheidung ist schon länger gereift auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht so, dass ich von heute auf morgen gesagt habe, ich mache das jetzt so. Es hat sich einfach so entwickelt, auch dass die Clubabende einfach auch immer weniger Spaß gemacht haben. Ja, am Ende ist mir die Entscheidung recht leicht gefallen, ehrlich gesagt.
Wie unterscheidet sich denn der Hochzeits-Maxim vom Hip-Hop-Maxim?
Ja, natürlich einmal musikalisch. Also auf Hochzeiten spielt man halt viel breiter gefächert, weil da irgendwie die Tante auch da ist, die Eltern.
Das heißt, du legst da auch mal Sachen auf, die du jetzt nicht so geil findest, oder?
Ja, doch, das kommt schon vor, muss man ehrlich sagen. Also ich wünschte, es wäre anders und am liebsten sind mir natürlich die Hochzeiten, wo ich einfach voll mein Ding machen kann und hundertprozentig nur Musik spielen kann, die ich selber mag. Aber ja, wenn man ehrlich ist, kann man die Abende an der Hand abzählen.
Und wie siehst du dann aus hinter dem Mischpult bei so einer Hochzeit? Hast du dann auch schön Krawatte an oder passt du dich den Leuten da an?
Ich habe eigentlich immer schon so mein Standard-Outfit. Ich habe einen Anzug, im Sommer meistens so einen helleren. Ich habe weiße Sneaker, Fliege. Ja, so finde ich es eigentlich immer ganz cool. Also es ist jetzt nicht komplett steif, festlich so, aber es ist halt irgendwie lässig, aber auch schick.
Wie hat dich denn dieser Lebenswandel auch persönlich vielleicht verändert?
Ja, man muss einfach sagen, dass die Sommer sind sehr intensiv. Quasi von April bis Oktober ist man sehr gut durchgetaktet. Und dann im Winter wird es halt ein bisschen ruhiger. Und das wirkt sich natürlich auch so ein bisschen auf das persönliche Leben dann aus.
Also würdest du sagen, bist du ein bisschen spießiger und strukturierter jetzt in deinem Leben geworden?
Ja, würde ich schon sagen. Meine Freundin hat auch ein bisschen dazu beigetragen, weil die halt einen normalen Bürojob hat. Wir stehen dann unter der Woche immer zusammen auf um 7 Uhr. Ich bringe sie manchmal zur Arbeit und dann setze ich mich halt auch ins Büro und mache halt meine Sachen.
Was waren sonst so die Reaktionen, als klar war, du, ich höre jetzt mit Hip-Hop-DJ auf und bin jetzt Hochzeits-DJ?
Ich muss sagen, ich bin auf sehr viel Verständnis gestoßen. Ein Hauptgrund war auch, warum ich das gemacht habe, weil ich das Gefühl habe, so die Leute im Club sind halt immer jung, irgendwie von 18 bis 25. Mhm. Und auf Hochzeiten ist es halt, sind die Leute, sage ich mal, um die 30. Und das entspricht mittlerweile auch mehr meinem Alter. Ich bin jetzt auch 30 geworden vor kurzem und dann spielt man quasi für Leute in seinem Alter.
Und also bist du vielleicht einmal aus dem Feieralter auch ein bisschen raus?
Ja.
Ja, kenne ich, geht mir auch so.
Würde ich schon sagen. Und im Club, ich habe mich dann irgendwie teilweise sehr alt gefühlt.
Hast du manchmal den Wechsel so heimlich für dich bereut?
Ja, ich sag mal, in den Momenten, wo ich das heimlich so ein bisschen bereue, organisiere ich eine Party. Also ich miete dann einfach einen Club, suche noch ein, zwei DJ-Kollegen und mache mit denen einfach eine Party.
Wie häufig kommt das noch vor?
2-mal im Jahr.
Okay. Ich würde gerne noch von dir wissen, welchen sehr peinlichen Smash-Hit hast du vielleicht mal aufgelegt bei einer Hochzeit, den du schon immer auflegen wolltest, aber das ging halt einfach nicht im Club?
Ja, Britney Spears Toxic ist schon so einer meiner Favorites.
Und wie kommt der an bei den Hochzeiten?
Funktioniert sehr gut.
Britney Spears also statt Run DMC oder Jay-Z. Maxim Sapiro war das im Gespräch. Er hat sich gewandelt vom Hip-Hop-DJ zum Hochzeits-DJ. Und wer wissen will, wie Maxims beschriebener Anzug aussieht, auf seinem Instagram-Kanal DJ MXM zeigt er sich mit den Hochzeitspaaren zusammen. Ist auch eine schöne Art von Party-Pics, ne?
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben mit zwei Menschen gesprochen, die ihre Identität geändert haben. Linus hat sich vor 2 Jahren entschieden, Transmann zu sein, und Maxim hat im Job eine Kehrtwende gemacht, vom Hip-Hop-DJ zum Hochzeits-DJ. Also beide haben damit ihre Identität geändert, denn das geht natürlich sehr radikal, aber auch in den kleinen Dingen. Und wir alle verändern unsere Identität mehrmals im Leben, sind auf der Suche nach uns selbst. Und warum das so ist, darüber spreche ich mit Frank Henschke. Er ist Psychologe und arbeitet an der Universität Freiburg. Herr Henschke, zunächst, was ist das denn überhaupt, unsere Identität?
Ja, unsere Identität ist aus psychologischer Perspektive eine gefühlte innere Einheit, die sich aus dem Wechselspiel von Selbstgestaltung und Selbsterkenntnis ergibt. Und es hat sich so etabliert als Modell ein Muster von 5 Säulen. Also das wäre einmal so die Leiblichkeit, die Körperlichkeit, also wenn man einen Ausweis ausgibt, ne, das heißt ja auch ID-Card, ne, im Englischen, ne, der Identitätsnachweis, da geht es um das körperliche Größe, Aussehen und so weiter. Dann haben wir die sozialen Netzwerke, also welche Freunde wäre so die 2. Säule, mit denen identifizieren wir uns, soziale Gruppen, Familie und dergleichen. Dann gibt es die materielle Sicherheit als 3. Säule, ne, mit welchen Statusgütern umgebe ich mich, was steht mir finanziell zur Verfügung, zeige ich nach außen über Kleidung und der Ähnlichem. Arbeit und Leistung wäre die 4. Säule. Das ist ja auch dann die Frage, die man zuerst auf einer Party dann stellt nach dem Namen. Was machst du so? Ja. Ne? Also wie identifiziert man sich beruflich? Und die wichtige 5. Säule sind natürlich dann die Wertvorstellungen, die man vertritt. Genau, das wäre so das Konzept.
Klar, das sind so Dinge, einige davon kann man ändern, andere nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel an mich denke, ich bin jetzt nicht so euphorisch, werde ich wahrscheinlich auch nie sein. Ich bin eher so die Realistin. Gehört auch sowas, was sich nicht verändern kann, auch zur Identität dazu?
Nee, da würde man aus psychologischer Perspektive dann eher von der Persönlichkeit sprechen. Und die Persönlichkeit ist im Gegensatz zur Identität eben ein tiefgreifendes Erlebens- und Verhaltensmuster. Vom jetzigen Standpunkt her sagt man, Anfang 20 steht die Persönlichkeit. Wenn man einen Persönlichkeitstest macht, dann ist der mit 50 relativ gleich vom Ergebnis. Identität ist im Vergleich dazu eher ein komplexeres Konzept, das bis auf die Körperlichkeit und das Aussehen eigentlich dann doch sehr stark wandelbar ist. Ja, wobei natürlich kann man auch mit Schönheits-OPs und dergleichen und Geschlechtsumwandlung natürlich auch an der Säule arbeiten. Aber ja, das ist halt ein anderes Konzept.
Das stimmt. Können Sie denn Beispiele nennen, wann sich unsere Identität verändert?
Naja, sie verändert sich schon mal im Laufe der Entwicklung. Also natürlich ist am Anfang als Kind interessiert natürlich Arbeit, Leistung, Wertvorstellung und so weiter, ist ja noch nicht vorhanden. Das beginnt dann im Laufe der Pubertät, haben wir natürlich einen wichtigen Schritt, wenn es um die Frage geht, wer bin ich? Und in der Pubertät weiß man ja nicht, wer man ist, sondern man weiß nur, wer man nicht sein möchte, nämlich nicht mehr so wie die Eltern. Und da hat man dann so diese Weg-von-Motivation, alles, was Status quo ist, wird jetzt abgelehnt. Also die typische Rebellionsphase, sofern das Kind dann durchläuft oder der Jugendliche. Und dann geht man weg von und sucht eben seine Identität, und die wechselt dann eventuell auch alle 14 Tage mit der Haarfarbe. Also das ist natürlich ein sehr fluides Konzept in dem Alter. Aber irgendwann im Laufe der Entwicklung der nächsten Jahre stellt man sich ja dann die Frage, okay, wo sind meine Talente, wo gehe ich dann beruflich hin, also wie sieht Arbeit und Leistung und materielle Sicherheit, wie wird das dann so langsam in meinem Konzept eine Rolle spielen? Und das verändert sich natürlich permanent. Und natürlich können auch Krankheiten oder Lebensveränderungen eine große Rolle spielen, die dann auch Wertvorstellungen in Frage stellen, ja, und dann auch die Frage aufwerfen, okay, wer bin ich eigentlich oder was soll das hier eigentlich alles? Weil damit ist natürlich auch ganz stark die Sinnfrage verknüpft. Ne, ist mein Leben sinnvoll? Das kann man nur beantworten, wenn man Werte verwirklicht, und die Werte können auch verloren gehen.
So diese Veränderung, die es im Leben gibt, da muss ich gerade das typische Ding denken, Trennung, und dann verändert man seine Frisur, ne? Dieses...
Oh ja, genau.
Die neue Identität.
Ja, genau.
Wir haben heute in der Sendung auch schon mit jemandem gesprochen, mit Linus nämlich. Der hat sein Geschlecht geändert, hat sich entschieden, Transmann zu sein. Das hat sich zwar so schleichend angebahnt irgendwie, aber trotzdem war es dann von einem auf den nächsten Punkt. An einem Tag hat er gesagt, ich bin jetzt Linus. So ganz spontan. Ja. Ist das was häufiger mal passieren kann, dass es wirklich so spontan am einen Tag passiert, dass man komplett seine Identität wechselt?
Also ich glaube nicht, dass das so an einem Tag spontan läuft. Das ist dann das, was nach außen hin dann präsentiert wird. Und gerade für Außenstehende sieht es dann aus, okay, jetzt gibt es natürlich einen Übergang, einen Tag X. Für den Betreffenden auch, aber Sie haben es ja selber schon richtig gesagt, meistens schleicht sich das natürlich erstmal langsam an. Oder wenn Sie ja natürlich auch an Coming Out denken, ist es ja häufig eher ein Prozess, dass die Leute im Falschen leben und dann irgendwann sich durchringen oder erkennen, so jetzt merke ich, ich sollte eigentlich wer anders sein und ein anderes Leben leben. Und wenn sie sich dann dazu bekennen, wirkt das natürlich wie ein Tag X, wie so ein schlagartiger Moment. Aber da gehört natürlich im Vorfeld immer ein Anbahnungsprozess ran, der halt Jahre gehen kann. Und manchmal kann er natürlich auch sehr schnell gehen.
Kommt es bei einem Wandel der Identität eigentlich auch mal zu Konflikten mit sich selbst oder eben auch mit dem Umfeld?
Oh ja, selbstredend, weil es gibt ja Eltern, die sagen, ja, was willst du, Kunstgeschichte studieren? Du übernimmst die Firma, das ist ja wohl klar. Und da Kinder sehr loyal sind, die erspüren natürlich und wollen aus Loyalität, aus Liebe, aus purer Überlebensnotwendigkeit ihren Eltern gefallen und passen sich frühzeitig eventuell an die Erwartungen anderer und merken das lange Zeit gar nicht, dass sie ein Leben leben, das sie vielleicht gar nicht leben wollen. Und dann kommen äußere Ereignisse, Trennungen, Arbeitslosigkeit oder vielleicht auch die Tristesse im falschen Beruf, dass dann so langsam der Gedanke einsickert, naja, eigentlich bin ich hier irgendwie verkehrt. Und wie kann ich jetzt mich eigentlich zu dem bekennen, von dem ich eventuell gar nicht weiß, was soll denn das sein? Ich weiß nur, dass es falsch ist, aber ich weiß noch nicht, was es ist. Also ähnlich wie dann in der Pubertät, kann es natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Und dann hat man natürlich die Loyalitätskonflikte, die Freunde, die Rahmenbedingungen, in denen man sich bewegt. Und das alles aufzugeben, ist halt immer nur für einen Preis von Unsicherheit zu erkaufen. Und das möchten halt Menschen auch nicht unbedingt. Ne?
Geht das vielleicht auch umgedreht, also dass manche Menschen einen Wandel vielleicht auch bereuen, zum Beispiel, weil der eher von außen kam, so aufgedrückt, also gibt es das auch?
Ja, also bereuen dahingehend hat man ja sehr häufig in so Berufswechselsituationen, wenn dann Menschen irgendwie lange in einem Beruf sind, der nicht ihrer ist oder nach 10 Jahren geht das Interesse natürlich auch an der Sache vielleicht verloren oder man steckt in Routinen fest und man denkt, naja, mein Job kann auch ein Schimpanse erledigen, was mache ich jetzt hier eigentlich noch die nächsten 30 Jahre bis zur Rente? Dann kann es natürlich auch kommen, dass die Leute dann irgendwie an Kindheitsträume anknüpfen und denken, Mensch, ich wollte doch immer eigentlich was völlig anderes machen und dann setzen sie alles auf eine Karte oder gehen dann irgendwie ins Ausland oder ne, gibt ja ganze Formate dafür und denken, ein Neuanfang muss her und dann stellen sie fest, dass das natürlich gar nicht so leicht ist, weil man sich natürlich persönlich immer wieder mitnimmt, ne? Und dann doch derselbe bleibt auf der Persönlichkeitsebene und ja, das bereuen dann Leute auch. Bei manchen gelingt es natürlich auch. Ne?
Ja. Manchmal sehen sie es vielleicht auch ein bisschen zu verklärt, das
ja, natürlich, andere Bild. Ja, ne? Natürlich. Ja, aber lass den Leuten doch die Träume. Ja, sie haben es versucht, selbst wenn man scheitert, was soll's, dann versucht man halt was Neues.
Genau, lernt man dazu. Genau. Der Traum war dann eben doch nicht so toll.
Genau, richtig. Ja. Aber das weiß man halt erst dann, wenn man ihn gemacht hat. Ne? Und, ja. Lieber so, als wir bereuen ja am Lebensende immer nur die Dinge, die wir nicht getan haben und nicht unsere Fehlentscheidungen. Ja. Meistens jedenfalls nicht.
Was würden Sie denn den Menschen empfehlen, die merken, oh, es steht jetzt so ein Wandel der eigenen Identität an, wie zum Beispiel ein Jobwechsel? Dass es eben nicht passiert, dass man dann nicht enttäuscht ist.
Ja, es gibt ja so eine etwas unscharfe Unterscheidung zwischen Komfortzone, Riskzone und Traumazone. Ja. Und dann würde ich immer empfehlen, wage dich ruhig mal aus deiner Komfortzone vielleicht hinaus, nicht gleich in die Traumazone, es muss ja nicht gleich auf Mallorca dann der neue Friseursalon sein, sondern mach mal kleine Schritte im Rahmen dessen, wo du dich ohnehin schon bewegst, aber es muss ein inneres Gefühl entstehen, das ist meins, das ist richtig.
Wir müssen nicht gleich den Friseursalon auf Malle eröffnen, das werde ich mir merken, also kleine Schritte gehen, wenn ein Wechsel beim Selbst ansteht, sagt Frank Henschke, Psychologe und Coach an der Universität Freiburg.
Deutschlandfunk Nova.
Irgendwie beruhigend, dass es total normal und okay ist, sich zu verändern. Wir müssen es nicht gleich übertreiben. Kleine Steps sind okay und sich auch Zeit lassen ist okay und sich beraten lassen. Das war der Ab21-Podcast heute zur Selbstfindung. Mein Name ist Theresa Nehm und ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.